Am Morgen dieses Tages wollen wir unseren Gott loben und preisen. Und ich möchte Sie einladen, alle mit einzustimmen. Wir kommen ja aus unseren Lebensführungen und sind oft verwirrt, weil wir nicht wissen, was das soll. Gott spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Wir wollen das Lied In dir ist Freude singen, 288, 288. Beten. Herr unser Gott, wir können das so schlecht, dir in der Freude singen. Oft sind wir wie zugeschnürt von Angst und Druck und Arbeit und Sorgen und Ängsten. Und du kannst mitfühlen, auch mit denen unter uns, die sich ganz verlassen fühlen. Da möchten wir dich bitten, dass du uns jetzt wieder ganz neu groß wirst, auch in diesem Gottesdienst, dass wir dir begegnen, dass wir unseren Blick auf dich richten und erkennen, dass du Herr bist über alles, was uns auch bedrängen und Angst machen mag. Gib du uns diesen Glauben, der die Welt überwindet, und vergib uns unseren Kleinglauben, der dir nicht traut. Wir möchten dich bitten, dass wir ganz neuen Mut und Zuversicht bekommen durch dein Wort, durch deinen Zuspruch. Und wir dürfen dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. die auf dich sehen, werden erquickt. Amen. Seit 15 Jahren gehen die Verbindungen unserer Gemeinde nach Soweto und wir haben dort immer auch durch ihre Gaben mitgeholfen, diese Jugendarbeit von Youth Alive zu unterstützen. Wir freuen uns, dass heute unser Cesar Molebazzi, Jugendpastor dort und Leiter dieses Werkes, unter uns ist. Und er wird uns jetzt ein Wort sagen, übersetzt von Hans-Martin Adler.
I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Ich grüße euch im Namen unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
In our country, when you greet people like that and they are Christians, they say Amen.
In unserem Lande ist es Sitte, dass wenn Christen auf diese Weise begrüßt werden, sie mit einem kräftigen Amen antworten.
So I'm going to try it again.
Ich werde es also nochmal versuchen.
Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Christ.
Ich grüße euch im Namen Jesu Christi.
Wunderbar.
Wunderbar.
For me to live is Christ.
Christus ist mein Leben.
And to die is gain.
Und sterben ist mein Gewinn.
This is what Paul wrote to the church in Philippi in the book of Philippians.
Das hat Paulus im Brief an die Philipper der dortigen Gemeinde geschrieben.
We are thankful to God that we are able to give a reason to young people to live.
Wir sind Gott dankbar, dass wir jungen Leuten einen Weg aufzeigen können, der wirklich lebenswert ist.
And we do this by giving them a reason for which they are willing to die.
Wir tun das in der Weise, dass wir ihnen ein Ziel zeigen, für das es sich sogar zu sterben lohnt.
I have been blessed to see young people say, for me to be alive, there is only one reason.
Ich habe oft Segen dadurch empfangen, dass ich gehört habe, wie junge Leute gesagt haben, es gibt für mich nur noch einen Grund zum Leben.
For this I will give my life.
Und für diesen Grund bin ich auch bereit zu sterben.
And that is to give Christ an opportunity in this world.
Und das ist dieser Weg, dass ich Christus mein Leben in dieser Welt zur Verfügung stelle.
This is the testimony of a young man by the name of Jabulani.
Das ist das Zeugnis eines jungen Mannes namens Jabulani.
Jabulani means rejoice.
Jabulani heißt freue dich.
Or have peace.
Oder genieße den Frieden.
And Jabulani is a son of a man in Swaziland who has four wives.
Jabulani ist der Sohn eines Mannes aus Swaziland, der vier Frauen hat.
His father was proud of him.
Sein Vater war stolz auf ihn.
He was waiting to see him grow and go to university and have many wives and many children.
Er hatte große Pläne für ihn. Er hoffte, dass er zur Universität gehen würde, eine Frau und viele Kinder haben würde.
He was waiting to see him take the leadership of the family to lead them in their ancestral reverence and so on.
Er hat angenommen, dass der Sohn in seine Fußstapfen trete und in der Ahnenfolge der neue Führer der Familie werden würde.
And so, a few years ago, Jabulani was reached with the gospel of Jesus Christ by Youth Alive young people.
Vor ein paar Jahren nun geschah es, dass Jabulani durch unsere Arbeit Youth Alive mit dem Evangelium erreicht wurde.
We began to challenge him to give Christ an opportunity in his life.
Und wir begannen ihn herauszufordern, dass er doch Christus die erste Priorität in seinem Leben einräumen solle.
The father was happy that Jabulani was now a good young man.
Der Vater war ganz glücklich darüber, dass der Junge jetzt endlich auf richtigem Kurs und braven Kurs war.
And he didn't mind this Jesus talk in Jabulani.
Und es machte ihm überhaupt nichts aus, dass er immer wieder von Jesus redete.
But then Jabulani said, I want to give my whole life to serve Jesus Christ.
Aber dann kam der Tag, an dem Jabulani sagte, ich möchte mein ganzes Leben kompromisslos Jesus Christus zur Verfügung stellen.
And he began to tell his father the things that he cannot do.
Und er begann seinem Vater die Dinge zu sagen, die er von nun an nicht mehr tun könne.
His father was very cross.
Das verärgerte den Vater.
But for 2 years Jabulani struggled with putting his life on the line for the sake of the kingdom of God.
2 Jahre dauerte dieses Hin- und Hergerissensein in Jabulanis Leben, in dem er versuchte, sein Leben ganz auf das Königreich Gottes einzustellen.
And so earlier, about 2 months ago,
vor etwa 2 Monaten nun geschah es,
we met with Jabulani,
dass wir mit ihm zusammentrafen,
and challenged him about the spiritual darkness that exists in the country of Swaziland.
Und ihn herausforderten, darüber nachzudenken, wie groß doch die geistliche Dunkelheit im Swasiland sei.
So when the Lord said, whom shall I send?
Und als der Herr dann sagte, wen soll ich senden?
Jabulani said, here am I, Lord, send me.
Sagte Jabulani, hier bin ich, Herr, sende mich.
That is our joy.
Das ist unsere Freude.
I pray it is your joy.
Und ich bete, dass es auch eure Freude ist.
Because you've walked and prayed with us for many, many years.
Denn viele Jahre seid ihr auf dem Wege von euren Gebeten diesen Weg mit uns gegangen.
The Bible says that he will build his church.
Die Bibel sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird.
And that the gates of Hades will not prevail against that army of God.
Und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können.
And so now we see another door of Hades in Swaziland that we will be able to challenge with the gospel.
So sehen wir jetzt eine weitere Tür des Hades, die im Swaziland bestürmt wird, damit sie sich endlich öffnet.
I hope next time we meet.
Ich hoffe, dass wenn wir beim nächsten Mal uns wieder begegnen,
because of your prayers,
aufgrund eurer Gebete,
I will be able to say,
dass ich in der Lage sein werde, euch zu berichten.
There are hundreds, maybe even thousands of young people in Swaziland who've come to the knowledge of Jesus Christ.
Dass Hunderte, wenn nicht gar Tausende zu einer lebendigen Erkenntnis Jesu Christi in Swaziland gefunden haben.
For me to live is Christ.
Christus ist mein Leben.
And to die is gain.
Und sterben ist mein Gewinn.
God bless.
Gott segne euch.
Wir werden nachher noch mehr hören können im Anschluss an den Gottesdienst. Wir wollen jetzt miteinander singen, ich stehe in meines Herrn Hand, 306. Wir wollen es nach der Melodie singen, die in unserem Gesangbuch ausgedruckt ist. 306, den ersten Vers und dann die Verse 3, 4 und 5. danken wir unserem Bernd, dass er drüben noch mithilft in der Kinderkirche. Sie sehen, bei uns kann man immer noch weitere Mitarbeiter brauchen, damit Leute nicht in gleicher Zeit an zwei Ecken dienen müssen. Wir haben heute als Predigttext im Verlauf der Geschichte Abrahams die Geschichte von Isaaks Opferung, 1. Mose 22. Ist der Höhepunkt der Abrahamsgeschichte. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Das tut ja jetzt noch besonders weh, wenn Gott das noch so nennt und ihn noch dran erinnert. So schwer macht's ihm Gott. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Er hätte ja sagen können, es reicht auch noch um 10 vor 12. Aber wenn Gott ruft, dann müssen wir gehen. Und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht, daher man noch heute sagt auf dem Berg, da der Herr sieht. Jetzt weiß ich, dass unter Ihnen viele Bergfreunde sind. Und jetzt in den zurückliegenden Urlaubswochen haben manche von Ihnen die schönsten Berggipfel erklettert. Und dann haben sie sich gefreut an dem herrlichen Ausblick, den man da hat. Und manchmal gibt's auch unterwegs zur Spitze noch Schönes zu bestaunen. Seltene Blumen, Matten, Almen, Bergquellen, reine Bäche. Es ist was Wunderschönes, wenn man in den Bergen gehen kann, und da wird's uns schwer zu sagen, welcher Gipfel wohl der schönere sei. Heute Morgen haben wir eine Bergwanderung vor uns. Die wird einem sauer. Noch schwerer als die schwierigste Bergsteigerroute, der Weg zum Berg Moria. Und Abraham muss den Weg gehen, ob er will oder nicht. Er wird gar nicht gefragt. Es ist nicht eine Frage nach der Lust und nach der Freude. Und er geht, früh am Morgen bricht er auf, 3 Tage lang geht er, jeder Schritt tut doch weh. Verstehen Sie jetzt meinen ersten Punkt? Gott kann fordern. Gott kann fordern. Wenn man heute in Büchern oder in Fernsehdiskussionen oder auch in Kirchenblättern Betrachtungen über diese Geschichte liest, dann fällt auf, dass die meisten der Ausleger mit dieser Geschichte nur noch wenig anfangen können. Die sagen, das ist eine Geschichte aus grauer Vorzeit. Das schließt eine dunkle Epoche ab. Das trifft nicht auf unseren Gott zu. Unser Gott ist der Gott der Liebe. Und das stimmt nicht, was diese Ausleger uns erzählen. Ich bin froh, dass jetzt viele unter uns sitzen, die Zeugen dessen sind, dass Gott auch heute seine Leute sehr wohl auf den Hügel Moria führt. Schwere Wege, wo Gott uns unerbittlich Hartes auflegt. Das passt uns nicht, das geht uns gegen den Strich unseres Denkens, das kann man nicht verstehen. Und dann kommt es zu diesem Konflikt und den muss man einmal durchstehen. Unser Gott ist nicht in der Mode der Zeit so soft. Früher sagt man ein Feld-, Wald- und Wiesengott. Ein süßes Bild unserer Gefühle. Sondern wir reden ja gerne vom lebendigen Gott, wie Gott wirklich ist, wie wir ihn erfahren im Leben. Ein Gott, der fordern kann. Und das ist jetzt nicht der Grund, um darüber zu reden, sondern das haben Sie vielfach erlebt. Da steht ein Abraham, dieser große Mensch des Glaubens vor dem ewigen Gott. Und er weiß, ich bin nur Staub und Asche. Ich kann doch vor Gott den Mund nicht auftun. Ich will meinen Mund nicht auftun. Er müsste ja sagen, ich verstehe dich nicht. Wo ist uns denn je versprochen, dass wir den ewigen Gott verstehen können? Und unsere Gedanken können ihn nicht fassen. So leicht haben wir das am Anfang unseres Gottesdienstes ja nachgesprochen. Meine Gedanken sind nicht eure Wege und meine Wege sind nicht eure Wege. Spricht der Herr, der über unser Leben gebietet, der uns in dieses Leben hineingestellt hat, der unsere Todesstunde kennt und der auch unseren Lebensweg bestimmt hat, wie lange er gehen soll. Dieser Gott, vor dem können wir nichts fragen und nichts antworten. Und wir können ihn nicht vor unser Gericht ziehen. Es ist uns wie eine bittere Pille, die man nicht schlucken will. Und sagt, das kann ich nicht, das kriege ich nicht, den Hals hinunter, ich begreife das nicht. Und jetzt verstehen Sie erst, was die Bibel uns erzählt. Dass Abraham anders ist als wir. Er glaubte. Er vertraute, er gehorchte. Und im Römerbrief sagt Paulus dann Römer 4, er wankte nicht im Glauben. Er wusste auf das Gewisseste, bei Gott gibt's noch eine Lösung, selbst wenn alles dunkel und verloren ist. Woher hat er denn das? Er hat das Wort Gottes. Das, was ihm Gott gesagt hat, so wie sich Gott ihm offenbart hat, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und ich darf das Ihnen jetzt so sagen, weil es bei Ihnen oft auch so aussieht. Und Sie sagen, ich verstehe Gott nicht mehr in meinem Leben, ich weiß nicht, was er will. Und dann ist gut, wenn Sie sich nicht orientieren an Ihren Gefühlen, an Ihren Empfindungen, an Ihren Gedanken, an Ihrem Verstehen, sondern wenn Sie ganz einfach nur noch auf das Wort Gottes trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Manchmal meine ich bin der Falsche hier auf der Kanzel, weil jetzt manche von Ihnen darüber reden müssen, wie das ist. Das ist unbegreiflich. Wenn Gott Menschen auf den Berg Moria führt, aber dann sind glaubende Menschen so, dass sie mit dem Lied eines Gesangbuchverses sagen können, nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin. Ich will mich drum nicht grämen, was von dir kommt, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf den Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar. Ein Stück von meinem Herzen. Und das hat Abraham gemacht. So wie es bis in unsere Tage hinein Gott von vielen zumutet. Vor 15 Jahren erinnere ich mich auf dem Höhepunkt dieser chaotischen Verhältnisse in Uganda, als dieser Diktator Idi Amin die letzten verbliebenen Engländer jagte und hetzte. Da war ich bei einer Glaubenskonferenz dabei, die im äußersten Westen dieses ostafrikanischen Landes gehalten wurde. Wir waren am Abend dabei und da war eine englische Teepflanzerfamilie, berühmten Namen Wilson Tee. Und die hatten lange Zeit dort in Ostafrika gelebt und nun waren die letzten Engländer der öffentlichen Höhnung ausgesetzt und sie wussten nicht, wie lange dies noch gehen sollte. Und an dem Abend erzählte noch dieses Ehepaar, wie furchtbar das war, jeden Tag Militärübungen auf ihrer Teefarm und Teeplantage. Und dann kamen die Hubschrauber und wir wussten nicht, was das soll. Und sagten, unsere Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Und dann haben sie an diesem Abend, in dieser Versammlung, wo wir waren, sich ein Lied gewünscht. Das gibt es leider nur in einer sehr unzulänglichen deutschen Übersetzung. Aber wer ein wenig die englischen Lieder kennt, der hat dieses Lied lieben gelernt, wo es dann heißt, Trust and Obey. Vertrau und gehorch. Und da wird gesagt, auch in der dunkelsten Nacht ist dein Wort uns wie ein Stern und wir können dem immer nachgehen. Es gibt keine Dunkelheit mehr, sondern wir gehen fröhlich unseren Weg. Und das ist mir bis heute zum Bild geworden, wie Menschen heute leben. Ganz bestimmt auch in den Unruhen von Soweto. Aber dass der Herr vorangeht und sagt, ich bin doch da, du kannst es nicht verstehen und nicht begreifen und nicht wissen. Und du kannst mit deinen Augen nicht ertasten. Und Glaubende sind dann solche Leute, die in die dunkle Nacht hinausgehen, wie einst ein Kolumbus über den Atlantik mit seinem Schiff gestartet ist. Dort war nur das Unbekannte vor ihm. Und dann fährt er los durch Tage des Bangens und der Ungewissheit und er weiß nicht, was kommt. Und plötzlich, da tut sich Land vor ihm auf, da kann man leben. Wie gut ist, dass Gott uns durch das Dunkel führt. Wie gut, dass uns Gott auf den Hügel Moria führt. Gott kann fordern. Aber jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Gott kann prüfen. Da steht ja am Anfang dieses Wörtlein, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Das ist ein ganz kompliziertes Wörtlein, weil es vielleicht bei uns auch falsche Bilder jetzt produzieren könnte. Versuchte Gott Abraham. Ja, spielt denn Gott mit uns? Testet er uns? Macht er mit uns denn irgendwelche Experimente? Das kann doch nicht sein, dass uns Gott nur wie zum Spaß einem Test unterzieht. Das muss jetzt ganz klar auf dem Tisch sein. Das kann nicht sein. Sondern Gott will wissen, wie wir es mit dem Glauben halten. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Ist es denn noch nicht genug, was Abraham an Glaubensproben durchlitten hat? Nein. Und Gott will immer genauer wissen, was dahinter steckt bei uns. Was ist denn da mit deiner Liebe und mit deinem Glauben? Das könnte ja sehr wohl auch bei uns sein, dass wir Gott zwar dienen, aber nur, damit es uns gut geht, damit wir gesund bleiben.
wo die einen das Amulett tragen, da glauben wir und sagen, wenn Gott mit uns ist, dann schützt er uns vor allem Bösen. Und wenn man mal etwas Böses eintritt, dann kann das ja nicht von Gott sein. So ist doch der Glaube. Vielleicht auch dieser moderne christliche Aberglaube, der hinter dem ganzen Unverständnis dieser Geschichte steht. Gott kann uns alle prüfen. Das ist nötig, weil das mit der Liebe ja so eine Sache ist. Wie ist denn das mit unserer Liebe? Ist die denn immer rein und lauter? Es mag ja schon manchmal vorgekommen sein, dass einer ein Mädchen geliebt hat, aber er hat nur die Sparkonten und das Haus dahinter gesucht und sagte, das, was die hat. Und wenn das Geld kaputt geht, dann ist die Liebe nicht mehr wert. Wie ist denn das mit der Liebe zu Gott? Lieben wir denn Gott wirklich über alle Dinge? Ist er uns wirklich wichtiger als alles andere? Wir sagen, Gott, das brauchst du nicht prüfen, du kannst uns doch ins Herz sehen. Nein, er will es wissen. Er will wissen, ob wir an den Dingen dieser Welt wirklich kleben. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine Not auch unseres Glaubens, dass wir alle in die irdischen Dinge dieser Welt hineingebunden sind. Sie sind so ungeheuer wichtig. Unser berufliches Fortkommen, die Ehre von Menschen. Wir wollen alles haben für uns. Wir wollen das in die Hände kriegen. Wir brauchen immer mehr. Und sind so unglücklich, wenn uns Gott was aus der Hand nimmt. Dabei ist doch in Wirklichkeit so, wir Menschen haben das Paradies Gottes genommen und haben eine chaotische Welt daraus gemacht. Wir haben die gute Schöpfung genommen und haben sie zerstört. Alles, was wir Menschen immer wieder so eigenwillig in die Hand nehmen, das wird ja gar nicht schön. Und darum kann Gott sagen, gib's mir. Nicht, weil er es uns wegnehmen will, sondern weil er es ganz neu schön machen will. Ist ja auch so, wenn Sie das vorhin gehört haben, wenn so ein junger Mensch dort im Swasiland sein Leben Jesus gibt. Und auf einmal ist es, wie wenn der große Meister und Herr diese Gabe dieses Lebens füllt, nützt, zum Klingen bringt. Mir ist es wie ein wunderbares Musikinstrument, wie eine Violine, wo er die Saiten streicht, wo er plötzlich diesem wunderbaren Instrument die Töne entlockt, eine herrliche Harmonie daraus herauszaubert. Wenn wir etwas Gott geben, dann wird's uns doch nicht weggenommen. Und darum kann Gott sagen, willst du es mir geben? Willst du es mir geben? Jetzt kommt zum Vorschein, dass wir Gott gar nicht trauen, dass wir ihn gar nicht lieben. Liebst du mich wirklich mehr als allen Besitz, als alle Dinge dieser Welt, mehr als Gesundheit, mehr als die Menschen, die dir zur Seite stehen? Willst du mich denn haben, wirklich? Und ein Abraham tut das, was in diesem Lied von Philipp Spitta, den ich vorhin zitiert habe, auch von manchen Eltern verlangt wird, die ihr Kindlein hergeben. Legt es auf den Brandaltar. Herr, ich lege es in deine Hände. Dir gebe ich es. Niemand sonst. Und was du willst, kann mir nicht schwer werden. Und kann mich nicht niederdrücken und kann mich nicht zerbrechen. Der Abraham sagt zu seinem Isaac eine ganz merkwürdige Formulierung. Wir wollen hingehen und anbeten. Manche meinen, das sei vielleicht nicht so ganz wahrhaftig gesprochen. Doch, das ist das schönste Umschreiben dessen, was da geschieht. Wir legen es Gott hin, wir beten ihn an, wir preisen ihn und loben ihn, dass er der Herr Himmels und der Erde ist. Und so gibt's manches im Leben, was wir im Laufe unserer Strecke, die wir wandern, Gott hingeben müssen. Gib's ihm in die Hände. Und wenn er es dir neu zurückgeben will, dann kannst du dich dran freuen. Und wenn er weiß, dass es nicht so sein soll, dann lass es ihn machen. Wir singen oft so Lieder. Und es wird uns dann schwer, wenn wir diese Lieder singen, jetzt nach der Predigt. Wir haben es vorher noch ganz munter gesungen. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Wie ist das, wenn Gott ihnen den liebsten Lebensgefährten wegreißt? wenn sie in Versuchungen geraten, wenn wir dich haben, ja, das ist die Krönung des Glaubens. Herr, ich will nur dich. Und es kann auch sein, dass im hohen Alter, unter den vielen Beschwerden und Leiden des Alters, dass die Krönung des Lebens wird, dass ich immer mehr nur ihn habe. Wenn ich ihn nur habe, wenn ich nur bei dir bin. Und noch das Letzte, Gott kann lösen. Gott kann lösen. Diese modernen Ausleger, von denen ich vorhin schon sprach, die sagen dann immer an dieser Geschichte, das ist das Einzige, was sie als Quintessenz aus diesem Abschnitt finden, da hat Gott die Menschenopfer abgeschafft. Und es war für alle Zeiten klar, dass Gott keine Menschenopfer will. Ist richtig. Aber es ist uns nicht genug für die Geschichte. Denn es war ja dann später schon in Israel so, dass in diesem aufkommenden Heidentum, im Heidentum, sie im Hinnomtal ihre Söhne den Opfergötzen geweiht haben, schreckliche Menschenopfer darbrachten. Und nur an dieser Stelle sage ich einen Satz, der oft mein Herz so drückt. Wir bräuchten heute nicht so viel zu reden. Allein in unserem westdeutschen Volk sind in den letzten Jahren bestimmt Millionen gesunder Kinder, ausgerechnet im Mutterleibe, dem Moloch Wohlstand geopfert worden, damit sie den Wohlstand nicht antasten. Menschenopfer werden dargebracht in einer Welt ohne Gott. Aber die Geschichte hat ja noch einen ganz anderen Sinn. Ich will das nur einfach sagen, damit wir nicht so billig die Bibel auslegen. Und dann so schnell damit fertig sind. Sagen, wie kann Gott so grausam sein? Wir sind grausam. Und die ganze Sache mit den Opfern ist ja eine Frage, wie kriegt mein sündiges Leben mit Gott wieder Frieden? Ich kann doch mit Gott gar nicht Gemeinschaft haben, auch ein Abraham nicht. Darum kann Gott ja von ihm so viel fordern, weil er steht da mit leeren Händen und Gott kann uns vor sich ziehen, vor sein Gericht und wir können nichts mehr antworten. Darum kann Gott auch mein Leben nehmen. Und da ist wunderbar, dass Gott nicht meinen Tod will, sondern er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont. Genau das gleiche Wort, das hier in 1. Mose 22 vorkommt. Du hast deines Sohnes nicht verschont. Nun kommt es noch einmal vor. Gott hat seines Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Ja, ist das denn nötig? Ist das wirklich nicht so blutrünstig? Es ist Gott so schwer, nein, noch schwerer geworden als Abraham. Der Weg nach Moria. Und jetzt wissen Sie erst, welch eine Liebe Gott für Sie hat, dass er für sie sein Bestes hergibt. Und er will nur, dass sie mit Gott versöhnt sind, dass jetzt alle anklagende Schuld vergeben ist. Wir können keine Opfer bringen. Wir können nur dankbar dieses große Opfer annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass das da schon aufleuchtet im Leben Abrahams, andeutungsweise, sowie eine Vorausweisung von dem, was kommen soll. Er hat seines Sohnes nicht verschont, sondern er hat Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns. Er will uns nichts nehmen. Jetzt ist für uns doch völlig klar, Gott führt uns keine dunklen Wege mehr. Nein, was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind. So haben wir es vorhin gesungen. Ich weiß es um dieses Opfers Jesu willen. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er will uns ganz, er will mein Herz ungeteilt haben. Er überfordert uns nie. Er will uns alles, alles schenken. Und wir dürfen uns freuen, gerade hier an dieser schweren Geschichte vom Hügel Moria, der Herr sieht. Der Herr sieht mein Herz, er kennt mich und ich darf ihn schauen, ihn in seiner unendlichen Liebe. Auf dem Hügel Moria leuchtet das Bild vom Hügel Golgatha auf, das Opfer Jesu für mich. Und ich freue mich, dass er mir alles gibt und dass ich die ganze Liebe und die ganze Güte Gottes habe. Amen. Und nun singen wir vom Lied 541. Das ist ein Lied, das auf diesen Abschnitt antwortet. Nein, was von außen, da habe ich was, doch, das ist es. Was von außen und von innen. 541, die Verse 3, 4 und 5. Ewiger, heiliger Gott, wir wollen unseren Mund nicht auftun und gegen dich hadern, auch wenn uns oft das schwer wird, was du uns auflegst. Vergib uns unser Murren, unser Zweifeln an deiner Güte. Und hab vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, in dem du uns so fest und verlässlich von deiner Liebe sagst, von deinem unendlichen Erbarmen, wo wir doch an dir festbleiben können, auch wenn wir nichts sehen. Herr, mehre uns den Glauben, lass uns in den Glauben Abrahams hineinwachsen, dass wir nicht wanken unter den Bewährungen des Lebens, in die du uns hineinstellst. Und wir wollen dich jetzt bitten für alle, die angefochten und verzagt sind, dass du sie stärkst und dass wir auch denen gegenüber Seelsorge und Trost weitergeben können, dass wir ihnen das sagen, dass sie nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann und dass deine Hand niemand loslässt. Da sind wir so froh, dass du für sündige Menschen gestorben bist. Du weißt auch die Tiefe unseres Falles und unserer Untreue und dass das nicht der Grund ist, uns loszulassen und zu verdammen, sondern dass du darum deine Liebe nur noch größer wird und du jeden von uns ganz nah zu dir führen willst. Herr, lass auch unseren Glauben fest werden im Glauben, auch wenn wir nichts sehen von Erfahrungen, von Zeichen,
dann ist dies dein größtes Zeichen, dass du deinen Sohn für uns dahingegeben hast und dass du uns in ihm alles schenkst. Hab vielen Dank, dass du nicht mehr auflegst, als wir tragen können und dass du schenkst und dass wir die Reichsten sind bei dir, dass das mit der Welt nicht aufzuwiegen ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir noch das schöne Lied »Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl«. Dieses Lied wurde ja bekannt, 562 in unserem Gesangbuch, als das Lied der baltischen Märtyrer. Das war der Vater etwa des späteren württembergischen Kultusministers Wilhelm Hahn, der dort auf bestialische Weise von den Terroristen 1919 im Baltikum ermordet wurde. Das sind jetzt die baltischen Staaten, die wieder ins Blickfeld des öffentlichen Interesses rücken. Und damals waren die Bolschewisten, die die Geiseln festgehalten haben und dann die Geiseln auf grausame Weise hingemordet haben. Und die haben das gesungen vor ihrer Exekution. Und wir wollen das Lied singen, auch im Blick auf manche schwere Lebensführungen, die vor ihnen stehen. 562, die Posaunen begleiten uns ohne Vorspiel. Ich darf nun einladen zu unserer Rosanda-Matinee-Veranstaltung. Also jetzt war der Gedanke, das sage ich für die, die neu sind, die Hausfrauen stehen sonst in der Küche und so. Schon seit heute Morgen 8 Uhr ist ein kostbares Mittagessen gekocht worden. Einfach und gut. Und wir haben mit vielen Teilnehmern gerechnet. Wir laden sie ein, dabei zu sein. Ohne Anmeldung, einfach jetzt so, dass Sie alles liegen lassen, damit Sie hören können, was uns Cesar Molibazzi erzählt. Von dem, was Gott gegenwärtig in Südafrika tut und was dort Gott wirkt.
Um 11:45 gibt's dann das Mittagessen und um 1 Uhr sind wir dann mit allem fertig. Ist auch ein Stück Gemeinschaft, wo man einander näher kommt. Und jetzt darf ich bloß einfach sagen, kommen Sie, und wenn Sie nicht kommen, ist Ihre Sache, sind Sie selber schuld. Also wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, und das wäre nett, wenn Sie mit dabei sein könnten. Jetzt haben wir wieder unseren neuen Notizenzettel, das ist der grüne. Da beginnt jetzt der Seniorenkreis. Nach der langen Sommerpause trifft man sich wieder. Und wir freuen uns auch dort über neue Freunde. Jetzt am nächsten Dienstag um 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Frau Haug erzählt aus dem Leben von Eugen Roth. Es gibt einen fröhlichen Nachmittag. Im Oktober ist der Kongress für Evangelisation. Dort werden Gäste aus ganz Deutschland da sein, auch aus der dann ehemaligen DDR. Und viele Teilnehmer, das sind Mitarbeiter im Reiche Gottes, die sich kein Hotel leisten können. Wir wären froh, wenn wir noch weitere Quartiere hätten. Jetzt steht nachher unter der Empore Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Der hat auch die Zettel dort hinten, wo man sich anmelden kann. Ich habe nur gesagt, er soll dort hinten stehen. Da können Sie ihn auch fragen, ob das gut wäre oder nicht gut. Und dann können Sie auch direkt mit ihm reden. Das ist manchmal der kürzere Weg. Aber dann das ausfüllen auf ein extra Blatt, damit das in dem Büro richtig gehandhabt werden kann. Das ist also nachher unter der Empore hier in der Kirche. Es liegen auch hinten die Prospekte für unsere Freizeit in Friolzheim. Auf das letzte Wochenende in diesem Monat eine Bibelfreizeit. Das ist auch immer schön, wenn Sie mitgehen können. Besonders auch für die gedacht, die in die Gemeinde hineinwachsen wollen. Jung und alt, von Freitag bis Sonntag. Gucken Sie die Prospekte an. Das liegt dann alles hinten. Getauft wird heute im Taufgottesdienst, nach dem zweiten Gottesdienst, Jörg Michael Fuchs aus der Danniger Straße 19. Wir wollen unser Opfer heute für die Arbeit von Cesar Molivazzi geben, heute für einen besonderen Anlass. Sie wissen vielleicht, kennen die Geschichte, wie er als junger Mann durch einen Autounfall sein Bein verloren hat. Immer schwer das Stehen auf einer Prothese, auf seiner sehr komplizierten Prothese. Und es ist in der Schweiz ein Prothesenbauer. Und wir wollen ihm helfen zu einer neuen Prothese. Er wird von hier dann noch einige Dienste tun in Norddeutschland und wird dann in die Schweiz fahren. Und wir wollen das Opfer heute für diese Sache nehmen, weil das wichtig ist fürs Reich Gottes. Er hat in Südafrika neue und große Aufgaben vor sich. Wir sind besonders erfreut darüber, dass er im Bereich des CVJM unter Weißen und Schwarzen einen leitenden Dienst tun wird. Und darum ist so wichtig, dass er dann auch diesen Dienst körperlich tun kann. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.